Berufstätig sein und einen Angehörigen pflegen, das ist Alltag für viele Menschen und es ist eine Herausforderung. Fakt ist, da muss sich politisch und strukturell so einiges ändern. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie pflegende Angehörige mit diesen beiden Rollen besser umgehen können und wie sie Entlastung und Unterstützung finden. Es geht um innere Konflikte, Strategien für schwierige Situationen im Job und wie man sich in all der Care-Arbeit nicht selbst verliert.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie.
Herzlich willkommen zu Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann. Ich bin Journalistin und pflegende Angehörige. Hier im Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen über Themen, die Angehörige und Pflegende beschäftigen. Ich möchte Lösungen für Herausforderungen finden und euch so Wissen und Anregungen für euren Alltag geben. Mein heutiger Gast ist Anja Kehlin. Viele von euch kennen Anja bereits aus bisherigen Folgen Leben, Lieben, Pflegen. Anja ist Familiencoach und Mitgründerin von Desideria. Bei Desideria leitet Anja auch verschiedene Angehörigengruppen, unter anderem eine Gruppe für junge Pflegende. Sie kennt das Thema Pflegen und Berufstätigkeit, aber auch aus der eigenen Erfahrung mit ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Anja.
Ja, ich freue mich auch. Danke, Peggy.
Bevor wir anfangen, möchte ich noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an die Landhausküche von Appetito. Sie unterstützt die Produktion dieser Folge. Die Landhausküche ist ein Mahlzeitendienst speziell für Senioren. Die Menüs werden heiß geliefert, täglich oder auch nur bei Bedarf. Mit der Landhausküche habt ihr somit eine große Sorge weniger. Du selbst oder dein Angehöriger sind immer sicher versorgt. Das Ganze gibt es ohne Mindestbestellwert und ohne Vertragslaufzeit, dafür aber mit einer Schutzengelfunktion. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Und mit dem Code DESIDERIA10 erhaltet ihr als Neukunde 10 Euro Rabatt bei der Landhausküche. Mehr Infos und den Code verlinken wir in den Shownotes. Ja, liebe Anja, wir beide kennen das Thema Vereinbarkeit ja auch sehr gut aus eigener Erfahrung. Sich um einen Angehörigen zu kümmern und berufstätig zu sein, das fühlt sich für mich ganz schön nach Zerreißen an. Wie ging es dir denn damit?
Ja, Zerreißen ist ein gutes Wort, glaube ich, dafür. Bei mir fiel das damals einfach zusammen, auch noch, wir haben zwei Kinder und die waren einfach noch recht jung und ich war quasi gerade wieder so in meinen Job eingestiegen, als das mit meiner Mutter begann. Und ich glaube, das ist durchaus oder kommt häufig vor, ne?
Also ich glaube, es ist auch typisch für Frauenkarrieren irgendwie, oder? So die eine Care-Arbeit und dann kommt die nächste, genau. Mit der man noch gar nicht so richtig gerechnet
genau.
hat.
Genau, also das sind die Worte, nach denen ich wahrscheinlich gesucht habe. Dass es also einfach typisch für Frauenbiografien sind. Ne? Also ich habe ja einfach auch viel Menschen begleitet im beruflichen Kontext und dort sieht man das einfach immer wieder, dass es letztlich eben so zwei, ich nenne es jetzt mal Einbrüche gibt, ja, in der Karriere. Das sind einmal die Kinder und dann später eben die Care-Arbeit für die eigenen Eltern oder Schwiegereltern. Und dort stecken dann Frauen einfach aufgrund dieser Sorgesituation beruflich auch zurück. Das ist nicht ganz ungewöhnlich.
Heißt das, wenn ich gleich neugierig sein darf, du hast es auch so erlebt als Zurückstecken oder wie sah deine Lösung denn aus?
Naja, also sagen wir mal so, ich wollte halt gerade durchstarten und ich hatte auch so im Visier, mich selbstständig zu machen. Und das wirkte natürlich irgendwie praktisch, zu sagen,
kenn ich
okay,
den Gedanken.
Naja, dann habe ich eventuell auch mehr Zeit, mich um meine Mutter zu kümmern oder um die Situation bei meinen Eltern. Aber das ist natürlich irgendwie auch ein Trugschluss, weil in der Selbstständigkeit hast du halt auch Angebote, die Angestellte haben, kannst du nicht nutzen, wie zum Beispiel diese 10 Tage Urlaub für die Pflege, also Sonderurlaub für die Pflege von Eltern. Und ich hatte auch so das Gefühl, von außen war der Blick irgendwie so schräg.
Wie meinst du
das? Ja, weil also Freunde gesagt haben, naja, das lässt sich ja jetzt ganz gut verbinden und so weiter. Und ich habe mir gedacht, nee, Selbstständigkeit bedeutet eigentlich es ist eine Challenge, ja. Also da muss man einfach irgendwie auch seine Hausaufgaben machen und da sein und für seine Kunden sehr verlässlich da sein, gerade im Start, und sich über sehr viele Dinge Gedanken machen, dass ich das eigentlich eher als doppelte Belastung empfunden habe. Mhm. Und ich meinen Start in die Selbstständigkeit dadurch eher als sehr holprig empfunden habe, weil das, ja, ich denke, das muss man sehr gezielt machen und mit sehr viel Kraft und Fokussierung. Und das war durch die Situation mit meinen Eltern eher erschwert.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist einfach eine große Herausforderung, ne? Und ich dachte immer, ja, es betrifft vielleicht gar nicht so viele Pflegende. Ich habe da nochmal nachgeschaut und war echt erstaunt. Auch nach laut diesem Pflegebericht, 6 von 10 pflegenden Angehörigen sind tatsächlich berufstätig, ne? Also das ist so eine Challenge und Herausforderung für ganz, ganz viele. Du bist ja auch einfach mit vielen Angehörigen in Kontakt. Was erlebst denn du da so als große Herausforderung oder was ist das Herausfordernde an diesen beiden Aufgaben?
Also sagen wir mal so, diese Pflegesituation ist ja meistens etwas, was eher so ungeplant ins Leben tritt, ne? Und wir haben auch an anderer Stelle schon mal gesprochen, dass also dieses Bewusstmachen, dass ich jetzt hier quasi eine Aufgabe, eine Rolle übernehme, in die ich auch ein Stück weit hineinwachsen muss, diese Care-Arbeit oder diese Fürsorgerolle, das braucht einfach auch Zeit, sich das bewusst zu machen und sich dort auch, ja, Strategien zurechtzulegen, wie viel Zeit möchte ich da rein investieren, wie will ich das gestalten, was muss ich quasi alles drumherum aufbauen, eben das Pflegenetzwerk etc., damit das gut funktioniert. Also ich brauche da schon eine Struktur. Und gleichzeitig ist man ja aber eben auch in dieser Rolle der Berufstätigen unterwegs. Das kann im Angestelltenverhältnis genauso wie als Selbstständige sein, dass ich dort Anforderungen habe, die an mich gestellt werden, auch Erwartungen, die an mich gestellt werden. Und da es ja im Job auch oft um Leistung geht und man abliefern will, beziehungsweise auch muss, um seinen Arbeitsplatz zu sichern und erfolgreich zu sein, kommt man da oft auch in Rollenkonflikte. Und ich glaube, das sich klar zu machen, ist ein Bewusstmachungsprozess, der erstens ein bisschen Zeit braucht und ja nicht von Haus aus da ist. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, sich da überhaupt erstmal Gedanken zu machen, also ein bisschen zu sortieren, was ist was, und dann auch zu schauen, wie kann man diese beiden Herausforderungen gut kombinieren und eben vereinbaren, wobei sich Vereinbarkeit so leicht anhört und eigentlich eine große Aufgabe ist. Und
ja, aber das liegt ja daran, es sind zwei Rollen, die nicht wirklich miteinander zu vereinbaren sind, oder? Also zumindest, also ich sehr würde viel Zeit zumindest schon mal brauchen.
Ja, also ich würde es vielleicht nicht so kategorisch sagen. Mhm. Ich denke schon, dass sie vereinbar sind, aber sie brauchen vom Umfeld auch ein, ja, sage ich mal, ein Verständnis. Das heißt, ich bin auch auf Hilfe von außen angewiesen oder auf Rahmenbedingungen, die mir das ermöglichen. Und einmal muss ich lernen, selber darüber zu sprechen und mir klarzumachen, was brauche ich, und diese Forderungen auch zu stellen und dann mir eben diese Hilfe zu suchen und zu hoffen, und das ist eben da, wo dann die Tücke liegt, ne, weil ich hoffe, dass ich Unterstützung bekomme. Aber wenn ich einen Chef habe, der für diese Situation kein Verständnis hat oder ich nicht den Mut finde, offen darüber zu sprechen, dann sind das limitierende Faktoren, die es eventuell dann schwerer machen.
Das war mir gar nicht so bewusst, wie groß dieses Sichtbarkeitsproblem eigentlich in diesem Thema liegt.
Mhm. Und ich denke, das ist tatsächlich auch, ja, unsere Aufgabe, ne, dass wir darüber laut sprechen und offen sprechen.
Wen meinst du jetzt mit uns?
Also ich sehe es natürlich schon auch in der Verantwortung derjenigen, die in dieser Situation stecken. Mhm. Also auch da zu sagen, ich brauche das. Ja. Mhm. Genauso wie ich ja in einem Bewerbungsgespräch auch sage, ich brauche die Sicherheit, dass ich um 16 Uhr gehen kann, wenn meine Kinder von der Kita abgeholt werden müssen. Also das formulieren wir ja als Frauen, sage ich jetzt mal, inzwischen schon viel selbstbewusster, was auch gut so ist. Aber ich glaube, diese Pflegegeschichte, da wird vielleicht eher noch rumgedruckst. Also ich habe es zumindest für mich so damals wahrgenommen, dass es mir durchaus viel, viel schwerer gefallen ist, über die Pflegesituation mit meiner Mutter zu sprechen im beruflichen Kontext, als über die Care-Arbeit, die ich im Kontext mit meinen Kindern hatte. Weil es positiver besetzt ist, die Assoziationen sind schöner und so dieses, ach, die mit ihrer alternden, demenzerkrankten Mutter. Also ich hatte da irgendwie so eine Angst.
Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, oder vielleicht ist das auch eine eigene Wahrnehmung dann, dass diese Aufgabe nicht so richtig ernst genommen wird, diese Rolle auch. Und das, und ich glaube, das ist ja dieses generelle Problem, ne, von pflegenden Angehörigen, die sich nicht angesprochen fühlen, obwohl sie pflegen. Und dann sind wir ja wieder bei der Sichtbarkeit.
Genau. Und deswegen ist es mir auch so ein Herzensanliegen zu sagen, okay, es braucht da ein Bewusstsein. Also einmal auf der Seite derjenigen, die in dieser Situation stecken. Und ich glaube, dass man da auch ja offensiv mit umgehen muss. Und gleichzeitig braucht es aber eben auch die Unternehmen, die bereit sind, dieses Thema Elder Care in die Familienfreundlichkeit da mitzudenken. Ja, also weil ich da schon erlebe, dass das noch nicht so selbstverständlich ist, wie man das meinen möchte.
Lass uns doch mal ein bisschen genauer hinschauen in Richtung Lösungsmöglichkeiten. Oder wie können jetzt quasi pflegende Angehörige, die berufstätig sind, besser damit umgehen? Und zwar würde mich zum einen interessieren, für, ja, ich habe es akute Situationen genannt, also wirklich Momente, in denen ich im Job bin und dann mit dieser Pflegesituation vielleicht konfrontiert werde. Zum Beispiel, weil der Vater oder die Mutter anruft und ich quasi jäh rausgerissen werde aus meiner Tätigkeit, egal ob das jetzt nun vielleicht ein Meeting mit den Kollegen ist oder eine Absprache mit dem Kunden. Wie kann ich in diesem Moment professionell agieren?
Also ich denke jetzt noch mal kurz an Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung. Also wenn meine Mutter beispielsweise angerufen hat und ihr Fahrrad gesucht hat oder angerufen hat, weil sie ihren Schlüssel nicht mehr findet. Ich habe diese Telefonate irgendwie immer versucht, mit dieser Brille anzunehmen. So, jetzt bist du mal ganz kurz wieder in dieser Fürsorgerolle. Schau, dass du es kurz hältst und deiner Mutter irgendwie 1-2 Ideen gibst, wo sie suchen kann oder wie du sie vertrösten kannst bis zu dem Zeitpunkt, wo du nach Hause kommst. Und dann habe ich aber eben auch auf der anderen Seite meine Kollegen mit ins Gespräch genommen und habe gesagt, ja, meine Mutter hat eine Alzheimer-Erkrankung, die wohnt bei mir im Haus, ich begleite sie. In dieser Situation und es kann sein, dass meine Mutter mich tagsüber auch anruft und ich muss hingehen.
Das heißt, du hast schon davor quasi gesagt, das könnte sein und die waren so ein bisschen drauf vorbereitet.
Genau, also ich habe da zumindest meine engsten Kollegen aus dem Team mit ins Boot geholt und auch meine Vorgesetzte. Das habe ich relativ frühzeitig getan, einfach weil ich auch damals quasi schon in einer beratenden Tätigkeit war. Und ja, da kann man nicht so von einer Sekunde auf die andere rauslaufen und sagen, ich bin jetzt mal kurz weg. Also das heißt, ich habe einfach mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, gesagt, also es kann sein, dass Anrufe kommen, ich muss da ganz kurz hingehen, ich mache es kurz und dann machen wir weiter. Und mir ging es damit besser und es hat den anderen Orientierung gegeben. Und ich erlebe das auch heute noch in Beratungssituationen, wenn ich weiß, es kommt ein Telefonat und ich kündige das vorher an, dann haben die meisten Menschen genau dafür auch Verständnis. Und dann muss ich noch nicht mal offenlegen, worum es geht. Und das habe ich für mich zunutze gemacht und gesagt, ich brauche das und dieses Verständnis. Und ich finde beispielsweise auch durch und mit Corona hat sich für solche Zwischenfälle in meiner Wahrnehmung das Verständnis auch von anderen vergrößert. Dass man eben weiß, okay, im Beruf gibt man sein Bestes, aber es kann eben auch privat etwas passieren, wo man gebraucht und gefordert ist und dass man versucht, es kurz zu halten und dann wieder voll da zu sein.
Also ist das was, was du allen Angehörigen oder pflegenden Angehörigen auch empfehlen würdest, diese Offenheit schon davor?
Ja, nach Möglichkeit schon. Jetzt weiß ich natürlich, dass es sehr unterschiedliche Arbeitsumfelder und sehr unterschiedliche Arbeitskontexte gibt. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel Situationen hatte, wo ich nicht erreichbar war.
Ja. So. Und dann sieht man danach die 5 Anrufe in
Abwesenheit. Und danach sieht man dann die 5 Anrufe. Und das ist halt letzten Endes die Herausforderung gewesen, zu sagen, okay, das ist quasi meine Limitierung. Mhm. Es gibt Gelegenheiten, wo ich nicht erreichbar bin. Und ich schaue aber danach direkt auf mein Handy und rufe im Zweifel zurück. Und ich meine, diese Situation kenne ich bis heute auch mit meinen Kindern. Ja. Oder mit jeder anderen Situation, Notfallsituation, die ja eintreten kann, dass ich in bestimmten Zeitabschnitten vielleicht auch überhaupt nicht erreichbar bin. Und da muss ich mir dann sicher sein, dass die Person, die mich versucht anzurufen, ja andere Möglichkeiten auch findet, außer dass ich reagiere. Mhm. Beispielsweise meine Kinder werden vielleicht meinen Mann anrufen oder meine Mutter hätte dann meine Schwester angerufen. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, sich dort irgendwie so ein Netz aufzubauen für, also quasi, dass es immer noch ein Plan B gibt.
Ja.
Und dieser Plan B auch beim Betroffenen, beim Erkrankten irgendwie verankert ist und sei es irgendwie der Notrufknopf am Handgelenk, eine Pinnwand in der Küche, wo 3 Notfallnummern draufstehen, die im Zweifel angerufen werden können. Oder dann auch sich bewusst zu machen, naja, wenn meine Mutter jetzt das Fahrrad nicht findet, ist zwar ärgerlich für sie im Augenblick, aber dann auch nicht zu ändern und jetzt nicht lebensbedrohlich.
Das klingt auch nach sehr viel Planung, ehrlich gesagt. Und ich kenne es auch so in beide Richtungen ja zu planen. Also zum einen muss ich im Job, also mein Vorgesetzten, die Kollegen, das Team irgendwie mitnehmen und da transparent sein, aber auch natürlich in die andere Richtung. Also die Person, die Pflege braucht oder eben das Netzwerk auch informieren und transparent sein.
Genau. Und ich glaube, darum geht es. Also letzten Endes einmal Situationen zu durchdenken. Mhm. Und auch zu antizipieren, so gut es geht. Und sich klar zu werden, okay, was kann ich in diesen Situationen leisten? Und wenn das nicht funktioniert, was ist dann der Plan B, eventuell sogar auch Plan C? Mhm. Und was kann ich dazu beitragen, diese Situation so gut wie möglich für mich zu gestalten und andere Menschen mitzunehmen, die für mich in dieser Situation Verständnis haben und mich dann unterstützen, quasi in diesem Doppelspiel zwischen diesen beiden Rollen hin und her hüpfen zu können.
Das klingt ganz stark nach Pflegenetzwerk.
Ja.
Da ist es mal wieder. Und ich meine, ja, wir haben da schon drüber gesprochen, auch eine eigene Folge drüber gemacht. Aber ich glaube, es ist einfach essentiell, gerade in bestimmten Pflegekonstellationen, ne? Also in der Berufstätigkeit ist dieses Netzwerk und sind Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten wahnsinnig wichtig, ja, um das in der Balance zu halten irgendwie.
Genau. Und wir haben da eben auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt also quasi das Pflegenetzwerk um den Erkrankten, aber auch um mich als Angehörigen. Und da kann ich eben andere Familienmitglieder mit reinnehmen. Da kann ich Nachbarn mit reinnehmen. Da kann ich aber beispielsweise auch Kollegen für mich reinnehmen, auch meine Vorgesetzten. Die gehören dann eventuell eben auch zu meinem Pflegenetzwerk dazu, dass ich die quasi im Gespräch darüber informiere, wie meine Situation ist und was ich brauche für bestimmte Situationen und dass ich dann hoffentlich in diesen Situationen auch Verständnis bekomme. Also es kann aber eben auch die Tagespflege sein, der Pflegedienst, der Ambulante, den ich eingespannt habe, Ehrenamtliche, die eventuell auch Zeiten abfedern, ja, wenn irgendwie ein unvorhergesehener Termin beruflich kommt, dass ich dann eventuell schon auf 2-3 Leute zurückgreifen kann, die eventuell meinen Angehörigen aus der Tagespflege abholen können im Notfall. Oder die einspringen, wenn irgendetwas passiert, wo mein Angehöriger ganz schnell und pragmatisch Hilfe braucht.
Ja, Genau, aber diese Unterstützung und Entlastungsangebote würde ich gerne mit dir sprechen. Ich habe nämlich in der Vorbereitung einen Bericht gelesen und es hat mich schon wahnsinnig überrascht. Und zwar ging es um Belastungen und Lösungsmöglichkeiten für dieses Vereinbarkeitsthema. Und mich hat total erstaunt, wie wenig, also zum einen ist die Belastung relativ hoch, das kommt klar raus. Und aber die offiziellen Unterstützungsangebote, also die man einfach ja nutzen kann, wenn die Person einen Pflegegrad hat, sowas wie eine Tagesstätte oder auch einfach die 10-Tage-Freistellung, von denen du schon gesprochen hast, dass das eigentlich viel zu wenig genutzt wird im Vergleich dazu, wie hoch die Belastung ist. Also die haben halt gesagt, zum Beispiel diese Freistellung von der Erwerbsarbeit, die man auch als Familienzeit kennt, nutzen nur 3% der pflegenden Angehörigen. Und bei dieser 10-tägigen Freistellung, die ja wirklich eigentlich sehr befristet ist, was auch nur jeder 8. Befragte. Mhm. Und die haben halt gesagt, 40% dieser informell Pflegenden nutzen trotz hoher Belastung überhaupt kein Unterstützungsangebot. Und sie haben das dann irgendwie so erklärt, die Personen richten sich dann irgendwie danach, dass die pflegebedürftige Person keine Hilfe von außen eigentlich möchte. Und das wäre so dieser Grund. Und ich habe mir gedacht, krass irgendwie. Also es, natürlich gibt es nicht genug Angebote, wenn man das so vergleicht, aber es gibt ja welche. Und die werden auch nicht so in dem Maß genutzt, wie wir das eigentlich ja immer empfehlen oder sagen, probiert es aus, weil es ist ganz wichtig, ein Pflegenetzwerk zu haben. Was kann denn da dahinter stecken und wie kann man vielleicht diese Hürde überwinden, wenn es denn eine ist?
Das ist natürlich eine gute Frage, auf die ich vielleicht jetzt auch nicht die hundertprozentig richtige Antwort habe. Aber ich mache mir da natürlich auch Gedanken, woran das liegt. Also zum einen glaube ich, dass viele pflegende Angehörige eben gar nicht darüber Bescheid wissen. Also das heißt, da wäre es natürlich wünschenswert, wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmer einen Mitarbeiter habe, der sich vielleicht auch an Vorgesetzten wendet mit dieser Situation, quasi zusätzlich zu der Führungskraft, die eventuell auch Verständnis für die Situation hat und vielleicht auch im Team pragmatische Lösungen gefunden werden, da wäre dann schon noch ein Beratungsbedarf da. Also beispielsweise, es gibt Firmen oder Unternehmen, die auch einen Pflegelotsen bei sich haben. Also das ist eine Person, die man ansprechen kann und die einem genau bei der Erschließung dieser Angebote, die ja zum Teil auch gesetzlich verankert sind, auf die man ja wirklich auch ein Anrecht hat, dass man über diese ja Möglichkeiten auch proaktiv informiert wird, entweder über HR oder eben über einen Pflegelotsen oder auch externe Anbieter, die zum Beispiel zum Thema Elder Care auch beraten. Ja, und ich glaube, dort wird noch zu wenig gemacht. Ja, also dass es quasi gebündelte Anlaufstellen gibt für Mitarbeiter in solchen Situationen, die dort dann quasi über ihre Möglichkeiten und Rechte auch aufgeklärt werden. Und wenn ich das so im Vorbeigehen jetzt quasi in der Pflegesituation so mitbekomme, dass da sowas besteht, dann denke ich mir, oh, das hört sich kompliziert an. Oder manche Angebote sind vielleicht auch nicht so passend, wie sie auf den ersten Blick wirken. Weil es gibt ja zum Beispiel dieses Darlehen, ja, was man sich auch nehmen kann, falls man wirklich sagt, ich nehme mir eine komplette Auszeit beruflich. Und um das zu finanzieren, kann ich mir eben Darlehen holen, aber das muss ich zurückzahlen. Und zum Beispiel darüber habe ich mir damals auch Gedanken gemacht, das in Anspruch zu nehmen, habe mir gedacht, wie soll denn das funktionieren, wenn ich mich jetzt selbstständig mache oder auch quasi, als ich noch angestellt war, jetzt eine Auszeit nehme, wie soll ich denn das zurückzahlen? Also insofern, der Gedanke ist vielleicht gut, aber noch nicht so ausgereift oder nicht so passend, dass er für pflegende Angehörige dann tatsächlich in der Situation auch attraktiv sind. Zumal du ja das auch nicht wirklich abschätzen kannst, ich wie lange diese Zeit der Pflege dauert. Gerade im Kontext auch von Demenz, wo ja die Krankheitsverläufe sehr, sehr unterschiedlich lang verlaufen und zum Teil ja bis zu 10, 15 Jahre dauern. Und dann ist natürlich irgendwie so ein halbes Jahr oder Jahr Auszeit, zwar einerseits irgendwie verlockend oder vielleicht auch hilfreich, auf der anderen Seite, ja, es ist so wenig gut planbar.
Ja, diesen Gedanken kenne ich auch gut. Also so dieses, ja, man kann das nutzen, aber vielleicht muss ich mir das noch irgendwie aufheben. Also
genau. Jetzt, wer weiß.
Ich konnte es nicht, aber wo ich auch mit meinem Bruder so, ist es jetzt wirklich schon so schlimm, dass so schlimm in Anführungszeichen, ist jetzt diese Zeit gekommen, dass ich die Zeit nehme oder warte ich lieber noch, weil es ist ja gerade erst März, April, was weiß ich, was das Jahr tatsächlich bringt und wie gravierend die Situation nochmal wird.
Und ich glaube,
aber sollte man da nicht vielleicht einfach mutiger sein?
Ich glaube, vor allem Beratung würde hier helfen. Ja, also das heißt, wenn ich jemanden habe im Außen, ja, der eventuell auch schon Erfahrungen hat mit Menschen in vergleichbaren Situationen, die sowas schon entschieden haben, ja, dann kann ein Berater im Außen schon helfen. Mhm. Also beispielsweise habe ich jetzt eine Klientin, die sich tatsächlich ein halbes Jahr eine Auszeit genommen hat, weil sie gesagt hat, okay, ich merke, das geht nicht mehr so, das Pflegearrangement wird irgendwie instabil, wir müssen da was verändern. Ich merke, ich kann das nicht gut aus meiner geraden, also aus meiner beruflichen Situation heraus machen. Jetzt nehme ich mir dieses halbe Jahr Zeit. Und diese Erfahrung kann ich ja wiederum dann in dem nächsten Beratungsgespräch auch weitergeben und vielleicht, ohne dass ich Karten im Spiel habe, als neutraler Berater oder Beraterin im Außen, dann schon auch nochmal versuchen, Vor- und Nachteile einer solchen Entscheidung, ja, zu helfen, diese Entscheidung zu treffen.
Leben, Lieben, Pflegen. Wissenswert.
Schön, dass wir schon über die Beratung gesprochen haben, weil genau darum geht's eigentlich im Wissenswert. In der Rubrik Wissenswert stelle ich ja immer eine Studie passend zum Thema vor. Und ich habe mir eine Studie vom Universitätsklinikum Erlangen für diese Folge ausgesucht. Und die hat nämlich genau untersucht, unter welchen Umständen pflegende Angehörige die Erwerbstätigkeit beenden und wie sie besser mit Erwerbstätigkeit klarkommen. Die haben herausgefunden, dass die Angehörigenberatung eine Schlüsselfunktion in dem Ganzen hat.
Okay.
Also sagen halt, pflegende Angehörige, die Angehörigenberatung nutzen, denen gelingt die Vereinbarkeit besser und die kommen auch deutlich besser mit der Pflegesituation klar. Das geht genau mit deiner Erfahrung einher.
Ja, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein Bewusstmachungsprozess, ja, der in der Beratung stattfindet. Das heißt, ich habe einen Raum, ich kann Dinge aussprechen, ich kann sie abwägen, ich kann Pros und Cons mir durchdenken. Ich bekomme eventuell gut gestellte Fragen von außen, bekomme eventuell vom Beratenden Hinweise, Impulse oder auch Erfahrungen von der beratenden Person und kann dann nochmal besser abwägen. Also ich fühle mich nicht so, ich sage es jetzt mal ganz platt, lost. Mhm. Ja, und kriege einen Raum, wo ich vielleicht ja mir selber auch nochmal zuhöre im Durchdenken und dann eventuell zu anderen Schlüssen komme, wie wenn ich da quasi nur alleine für mich in meiner Suppe schwimme.
Ja, ich muss gerade an den Rainer Heidenreich denken, der am Demenzmeet gesagt hat, das ist ja meine erste Demenz. Ja, und genau. So geht's ja pflegenden Angehörigen auch. Das ist das erste Mal in so einer Situation.
Genau.
Und wenn man jetzt nicht unbedingt vielleicht Freunde, Bekannte hat, dann fühlt man sich da ziemlich lost. Sowieso mit der Krankheit, aber dann auch eben mit dieser Herausforderung, wie gehe ich da im Job auch mit um?
Genau. Und ja, du sagst, es ist im Prinzip etwas, worauf ich eventuell gar nicht vorbereitet bin, ne? Und mir vielleicht auch keine Gedanken gemacht habe. Eventuell kenne ich niemanden in dieser Situation. Also bei mir war das damals so, dass die Pflege der Eltern einfach überhaupt noch gar keine Rolle auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gespielt hat, dass ich mich da auch sehr allein gefühlt habe in dieser ganzen Thematik. Oder wenn ich jetzt auch beispielsweise eher jemand bin, der nicht gerne über so ganz private Themen, die vielleicht auch belasten oder schwierig sind, rede, dann nehme ich mir damit aber auch die Möglichkeit, quasi von anderen Resonanz dazu zu bekommen. Und insofern denke ich, dass eine Öffnung einfach eher immer gut ist. Ist natürlich auch immer mit Mut verbunden. Und gleichzeitig zeigt mir das einfach meine Erfahrung in den Angehörigengruppen, in den Beratungen, dass das meistens ja hilfreich ist, wenn man sich mit solchen Themen auch öffnet.
In der Studie wird ganz klar zum Ausbau der Angehörigenberatung geraten und das eben auch proaktiv immer anzubieten. Also weil sie sagen, die Menschen müssen halt überhaupt wissen, dass es jemanden gibt in der Firma, an den sie sich wenden können. Und sie müssen über Angebote wissen, bevor sie irgendwie in dieser Situation kommen. Und das ist gesagt, manchmal sind dann die Dinge Schlag auf Schlag und es muss schnell eine Lösung gefunden werden. Und man weiß es vielleicht gar nicht, wenn man noch nie davon gehört hat, dass es da in HR jemanden gibt, den man darauf ansprechen könnte. Für mich klang das sehr nach einem Aufruf auch an die Firmen,
ja,
sich da mehr zu engagieren.
Genau, und da kann ich einfach nur von Unternehmen sprechen, und das finde ich einfach vorbildlich, die zum Beispiel Gesundheitstage machen, wo man dann sich auch zu solchen Themen informieren kann, ganz dezidiert, und dort Angebote bekommt, wo man beraten wird und auch Infos bekommt, wie man sich in so einer Situation gut aufstellen kann. Ich finde es gut, wenn beispielsweise auch Firmen ihre Führungskräfte für das Thema sensibilisieren.
Das war übrigens auch ein Punkt in der Studie, da habe ich irgendwo gelesen, dass es total wichtig ist, dass Führungskräfte ja mit einer Art Vorbildfunktion vorangehen.
Genau. Oder auch überhaupt darauf hingewiesen werden in Schulungen, dass das auch im Mitarbeitergespräch einen Platz haben kann. Mhm. Ja, also nicht nur die Kinder oder die eigene psychische Gesundheit, sondern dass eben auch quasi Eltern- und Pflegesituationen abgeklopft werden. Also wie ist denn zu Hause gerade die Situation im Privaten? Und ich finde, das gehört einfach auch zu einer guten Führungskraft dazu, dass sie solche Themen im Blick hat.
Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal konkret, wenn es das in der Firma noch nicht gibt oder die Kultur halt nicht so ist, dass man da offen sprechen möchte, was würdest du dann Angehörigen raten?
Sagen wir mal so, ja. Also ich glaube, die Problematik ist, dass man Angst hat, dass es negative Konsequenzen für einen selber hat. Und natürlich ist es immer eine Bedrohung. Also man hat ja schnell vielleicht auch Angst vor dem Arbeitsplatzverlust oder dass man irgendwie in eine Ecke gestellt wird. Ja, weil man nicht so performen kann wie andere eventuell in der Situation. Also da kommen mir dann eben Beispiele in den Kopf. Wir haben ja mal mit der Stefanie Wagner-Fuß gesprochen. Das ist auch ein Role Model von Desideria, die quasi zum Thema Vereinbarkeit auch selber immer wieder spricht. Und über ihre Erfahrung. Und die hat halt letztlich dann aufgrund ihrer Pflegesituation auch einen Jobwechsel angestrebt. Mhm. Ja, weil sie gesagt hat, mit dem, wo und wie sie gearbeitet hat, ließ sich das nicht vereinbaren. Und dann hat sie eben letzten Endes sich auch in einem anderen Unternehmen beworben, wo sie das von vornherein auch ganz konkret angesprochen hat, dass das ihre Situation ist. Und da sage ich halt, das ist eventuell eben auch eine Option, dass wenn ich in einem Arbeitsumfeld bin, das eh so negativ ist, dass ich quasi als Mensch nicht wahrgenommen werde, dann ist eh die Frage, ist das ein guter Arbeitsplatz? Mhm. Ja? Und angesichts, ja, sage ich mal, vom Fachkräftemangel müssen sich die Unternehmen ohnehin Gedanken machen, wie sie ihre Mitarbeiter denn langfristig binden. Also insofern, ja, es ist so ein bisschen natürlich, kann ich jetzt da keinen pauschalen Rat geben. Ja. Aber es lohnt sich eventuell auch im Kontext einer Pflegesituation zu reflektieren, bin ich hier überhaupt an der richtigen Stelle? Mhm. Und ist es das Unternehmen, was ich brauche, um ein gutes Leben zu führen?
Ja.
Da mache ich mich natürlich auch angreifbar, ne, in dieser Haltung. Aber ich denke, wir leben ja nicht nur, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten auch, um zu leben.
Schönes Schlusswort. Also Offenheit, Beratung, und wer sich die Studienuntersuchung nochmal anschauen mag, der findet den Link in den Shownotes.
Leben, Lieben, Pflegen. Unser Kooperationspartner.
Wir sprechen in dieser Folge ja über Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige, die auch berufstätig sind. Ein Entlastungs- und Unterstützungsangebot ist hier ein Menülieferdienst. Ich möchte euch die Landhausküche von Appetito vorstellen. Sie ist der Kooperationspartner dieser Folge. Und zwar spreche ich mit Anja Moldrings, die bei der Landhausküche fürs Marketing zuständig ist. Anja war auch pflegende Angehörige. Anja, ich freue mich sehr, dass du da bist und uns ein bisschen was erzählen möchtest.
Hallo Peggy, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir sein kann.
Ja, erzähl mal, mich interessiert, ihr werbt ja damit, dass die Landhausküche mehr als eine Mahlzeit ist. Was genau meint ihr denn damit?
Die Landhausküche ist mehr als eine Mahlzeit, weil es tatsächlich bei uns nicht nur ums Essen, also nicht nur um die reine Nahrungsaufnahme hierbei geht, sondern es geht zum Beispiel auch um Themen wie Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat ja den Wunsch, selbstbestimmt leben zu können und sich geborgen zu fühlen und auch eben gesehen zu werden. Und ganz viele Senioren wollen auch einfach und empfinden es als selbstbestimmt, zu Hause wohnen zu bleiben. Das ist ja auch verständlich. Und hier liefert die Landhausküche die Entlastung, sowohl eben für den Senior selbst als auch für den Angehörigen. Dem Senior wollen wir Nähe und Vertrauen, aber auch eben Tagesstruktur und Lebensfreude zurückbringen. Und der Angehörige vor allem ist die Sorge los, was ist heute eigentlich Mama? Und auch bei unseren Menüs geht es tatsächlich um mehr. Weißt du, weil es ist ja zum Beispiel so, wer macht sich denn eine Rinderroulade für sich ganz alleine? Und dabei weiß doch jeder, dass es die sonntags gab, ja? Und wenn du reinkommst nach Hause, da klappert schon das Geschirr auf dem Tisch und alle setzen sich gemütlich an den Tisch, alle lachen zusammen und Mama hat gekocht. Das sind eben so Erinnerungen, ne? Und die geben dir ein Gefühl von Geborgenheit. Und das wollen wir eben auch vermitteln. Und nicht zuletzt ist mehr einfach auch unsere vielfältige Menüauswahl und die zahlreichen Services und Dienstleistungen, die wir haben. Aber insgesamt, sage ich mal, das große Mehr ist einfach, dass wir ein Stück weit Sorgenfreiheit schaffen wollen. Und das für den Senior, aber eben auch für den Angehörigen.
Ja, lass uns mal reinschauen, wie genau das funktioniert. Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert zum Beispiel der Bestellprozess? Wie langfristig muss ich denn buchen und planen?
Also grundsätzlich ist es bei uns so, und das unterscheidet uns eben auch von vielen anderen, wir liefern wirklich täglich heiß aus. Also wirklich 365 Tage im Jahr, egal ob Wochenende oder Feiertage stehen ja jetzt wieder an. Und bestellen kannst du bei uns ganz einfach, entweder telefonisch oder eben auch online. Und dann kannst du dir an jedem Tag, also für jeden Tag, wenn du das möchtest, kannst du dir ein Menü aus 6 unterschiedlichen auswählen. Und dazu kannst du auch noch Dessert, Salat und Kuchen dir aussuchen, ganz wie du das möchtest. Und wir haben auch keine Vertragslaufzeiten oder auch keine Mindestbestellwerte, weil wir eben wissen, wie wichtig das ist, in dieser Situation eben auch flexibel zu sein.
Ich wollte gerade sagen, es passiert ja, also mit der Planbarkeit ist es ja oft nicht so gut. Dann muss vielleicht irgendwie ein Arzttermin schnell vorgeschoben werden oder eben die Person ins Krankenhaus. Kann ich dann auch quasi ganz flexibel abbestellen zum Beispiel?
Genau, das kannst du auch. Also Am-, Um- und Bestellung, das kannst du immer bis 18 Uhr am Vortag machen. Und du kannst dich da ganz gemütlich auch mit deinem Angehörigen mal aufs Sofa setzen mit einem Laptop auf dem Schoß. Dann könnt ihr die nächste Woche planen. Und dann eben kriegst du das Essen schon am nächsten Tag. Also wenn du heute bestellst, Peggy, kannst du oder dein Angehöriger morgen schon ein heißes Menü bekommen. Das geht ganz einfach.
Und was mich natürlich interessiert, wie funktioniert denn das, dass es tatsächlich heiß ist? Ich kenne ein paar solche Geschichten, wo das Essen dann eher so lau ist und man es ja dann doch irgendwann wieder aufwärmen muss.
Das ist natürlich eine Herausforderung, auf jeden Fall. Bei uns haben wir das so gelöst, jeder hat seine ganz eigene Isolierbox. Das natürlich auch schon aus hygienischen Gründen. Und dann kannst du dir das so vorstellen. Der Menükurier, der kommt in unserem Frischemobil. So nennen wir das Auto, in dem das Essen entgegart wird. Und das ist auch ein netter Moment. Und das meinte ich auch eben so mit Tagesstruktur. Weißt du, ganz viele Senioren sitzen dann schon am Fenster und denken, oh, alles klar, der kommt doch jetzt immer und wo bleibt der denn? Und freuen sich dann eben, wenn sie das Auto sehen. So, und dann packt der Menükurier das Essen in deine ganz eigene Isolierbox. Und wenn du dich dann entscheidest, etwas später zu essen, kein Problem, das bleibt da drin warm.
Wenn ich jetzt nicht vor Ort bin als Angehörige, sondern quasi meine Mutter, mein Vater aus der Ferne irgendwie unterstütze. Wie kann ich denn dann sicherstellen, dass das Essen tatsächlich auch ankommt?
Also da haben wir eine App,
bei der Landhausküche. Und das ist wirklich richtig klasse. Also das ist auch nochmal ein Mehr sozusagen. Und zwar kannst du hierbei wirklich eine Brücke schlagen zwischen räumlicher Ferne und liebevoller Fürsorge. Ne? Denn so häufig ist das so, so war das auch in meinem Fall. Ich wohnte 600 Kilometer entfernt von meinem Vater und das war wirklich weit. Und wir haben da eine Schutzengelfunktion eingebaut, so nennen wir die. Und zwar ist das so, dass die eben für dich als Angehöriger wirklich Sorgenfreiheit schaffen soll. Du bestellst das Essen bei der Landhausküche und der Menükurier bringt es deinem Angehörigen. Und dann informiert er dich darüber, ob das Essen gut angekommen ist. Also im Idealfall, sage ich mal, bekommst du dann eben eine Push-Nachricht. Da steht, das Menü für Wilhelm, sage ich jetzt einfach mal, wurde zugestellt. Mhm. Und sollte es aber Auffälligkeiten geben, kriegst du eine Push-Benachrichtigung, das Essen konnte nicht zugestellt werden. Und auch dann hast du die Möglichkeit, so ein Notfallmanagement dahinter zu schalten. Mhm. Also wer soll informiert werden zum Beispiel, wenn dies der Fall ist. Du kannst aber auch diese Schutzengelfunktion beispielsweise mit unserem Schlüsselservice kombinieren. Da hat der Menükurier dann wirklich den Schlüssel von deinem Angehörigen, wenn jemand zum Beispiel... So war es auch wieder in meinem Fall. Mein Vater saß im Rollstuhl und konnte gar nicht zur Tür gehen. Mhm. Und für diesen Fall kannst du eben auch deinen Schlüssel bei uns abgeben und der Menükurier kommt dann rein und stellt das Essen an die verabredete Stelle. Mhm. Genau, diese Services lassen sich eben auch untereinander kombinieren. Und ja, ich denke mal, dadurch hast du als Angehöriger einfach ein gutes Gefühl. Ja, du wirst sorgenfrei, weil jemand kommt ja noch mal zu dir und guckt, ist alles in Ordnung. Mhm. Und also da kann ich nur aus meiner Situation sprechen, das ist unbezahlbar, ja, wenn du quasi noch mal jemanden vorbeischickst.
Ja, du hast es gerade auch schon gesagt, du warst selbst pflegende Angehörige, du kennst die Situation der Pflege mit deinem Papa. Was war denn so deine Strategie für ja Vereinbarkeit von auch Beruf, eigenem Leben, sage ich mal, und der Pflege?
Also so banal es klingt und auch wenn es schwer fällt, ist mein Tipp Hilfe annehmen. Es ist ja schon einfach psychologisch so schwierig, wenn die Rollen zwischen Kinder und Eltern, die verschwimmen ja nicht nur, sondern die tauschen ja geradezu. Und dass man plötzlich in diese Verantwortung kommt. Und ich habe einfach gemerkt, es gibt wirklich zahlreiche Experten auf unzähligen Gebieten. Und nimm dir die für dich raus, die dich entlasten und die dir eben so ein bisschen Sorgenfreiheit schenken. Denn man kann sich nicht zweiteilen. Das darf auch einfach nicht sein, ne? Und ich finde so, dass man hat so ein bisschen Recht auch auf ein gutes Gewissen.
Ja. Vielen Dank. Das war Anja Moldrings von der Landhausküche. Danke, dass du uns den Einblick gegeben hast, in den Bestellprozess der Landhausküche und was ihr so bietet.
Ich danke dir, Peggy.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, so die Klarheit und Transparenz ist ja das eine und trotzdem sind es ja einfach große Aufgaben und ist es viel zu tun sozusagen. Wie gelingt es denn, dass ich da in dieser ganzen Care-Arbeit und Berufstätigkeit selber nicht untergehe und quasi mich selbst verliere?
Also ich möchte hier nochmal auf die Idee der Rollen zurückkommen. Ich glaube, es liegt auch in unserer eigenen Verantwortung, diese Rollen gut zu definieren und zu sagen, ja, welche Rolle soll denn beispielsweise Pflege in meinem Leben spielen? Was will ich geben? Was kann ich geben? Beispielsweise auch gerade, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu dem, was ich zuletzt gesagt habe, es ist ja auch eine Frage von den finanziellen Möglichkeiten. Ja. Ne? Und es gibt vielleicht einfach Situationen, wo ich dann einfach sage, hier geht nicht mehr. Mhm. Beispielsweise auch, wenn ich an Reduktion von Stunden in der Arbeit denke, kann ja auch eine Möglichkeit sein. Aber hier gibt es vielleicht eben einen Punkt, wo nicht mehr geht. Also es gibt ja durchaus auch Personen, die dann den Job fürs Pflegen ganz aufgeben.
Es gibt, glaube ich, ziemlich viele, wenn man sich die Statistik anschaut. Ist es, also finde ich schon immer wieder... Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, erstaunlich oder traurig, aber es ist einfach Fakt, pflegende Angehörige reduzieren ganz oft die Stunden, geben den Job auf, weil es anders nicht vereinbar ist. Wie siehst du das? Also ist es tatsächlich eine gute Lösung oder was sollte man bedenken, bevor man sich dazu entscheidet?
Also ich finde, das darf man natürlich, ne? Also auch diese Entscheidung ist legitim. Es ist halt, ich finde es wichtig, sich bewusst zu machen, aus welchen Gründen man so eine Entscheidung trifft. Ja, und ich sehe schon, dass es durchaus Angehörige gibt, die sich selber vergessen über die Pflege und dann eventuell auch in Ungleichgewicht oder eine ungesunde Situation rutschen. Und darum ginge es mir, das zu vermeiden. Also letzten Endes, dass Menschen in eine Sackgasse geraten, aus der sie vielleicht nicht mehr rauskommen. Wenn jemand aber sagt, ja gut, also für mich ist Pflege ein toller Lebensinhalt und das möchte ich und ich stehe dazu und ich kann mir das auch leisten und komme eventuell dadurch nicht in eine krisenhafte Situation, dann sage ich wunderbar, warum nicht? Das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Aber was halt schwierig ist, wenn ich quasi meine Grenzen ständig überschreite, dann gefährde ich irgendwann vielleicht auch meine eigene Gesundheit, meine eigene Stabilität. Und das nicht nur quasi gesundheitlich, sondern vielleicht auch finanziell. Und dann muss man natürlich anfangen zu hinterfragen, okay, ist das gut durchdacht, diese Entscheidung? Und habe ich auch genug an mich gedacht, ja, und auch erkannt, wo meine Grenzen in der Fürsorgearbeit liegen? Und das ginge es halt zu vermeiden, also diese Krisen zu umschiffen. Und das kann man eben gut, indem ich mir Beratung und Hilfe von außen hole.
Ja, weißt du, warum ich das in so einen negativen Kontext gerade für mich gesetzt habe? Weil ich auch die Zahlen zur Altersarmut kenne und was eben dieser Berufsausstieg mit vielen pflegenden Angehörigen macht, dass einfach viele tatsächlich dann später in finanzielle Nöte geraten.
Genau.
Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist ein ganz großes Frauenthema.
Ja. Und ich glaube, da kommen wir jetzt tatsächlich eben in einen Bereich, wo die Politik auch gefragt ist, nachzujustieren, also die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass eben Frauen nicht in die Altersarmut landen oder die Angebote beispielsweise, wenn man Pflegeauszeiten nimmt, ja, dass man da irgendwie vergütet wird oder Rentenanspruch erwirbt. Und das müsste eben einfach gesetzlich noch mehr abgesichert werden. Weil es ist ja auch im politischen Interesse, dass Menschen so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden. Aber das kann nicht nur auf privaten Schultern ausgetragen werden, dieser Wunsch oder diese Forderung oder wie auch immer. Ne?
Das wird es ja gerade einfach sehr viel, genau. Ne, weil pflegende Angehörige, es gibt Entlastungsunterstützungsleistung für die pflegebedürftige Person. Aber als pflegende Angehörige habe ich außer vielleicht ein paar Rentenpunkten, keine Unterstützung.
Genau.
Und begebe mich gleichzeitig in eine Situation, die für meine eigene Zukunft finanziell echt schwierig sein kann. Nun, genau, wir haben es gesagt, das ist irgendwie ein großes politisches Thema, da können wir jetzt konkret nichts ändern. Aber was ich denke, wo auch jede einzelne Person was zu tun kann, ich denke da an eine Bekannte, die quasi innerfamiliär, sage ich mal, ich möchte jetzt nicht sagen, ein bisschen für Gerechtigkeit gesorgt hat, aber zumindest dafür gesorgt hat, dass ihre Pflegetätigkeit, also die ist aus, die hat den Job reduziert, ist dann ein bisschen ausgestiegen, dass die familiär eine Lösung gefunden haben, dass sie dafür bezahlt wurde. Und ich glaube, das ist was, also ein Punkt, über den man sich klar werden muss und in dem wir auch dann vielleicht in Gespräch mit den Menschen gehen müssen, die da noch so in diesem Pflegenetzwerk sind oder die eben noch mit pflegen. Also als Frauen auch tatsächlich bewusster über diese Rollen und diese Aufgaben sich selber sein und eine Forderung stellen letztlich.
Genau. Und ich glaube, darum geht es, also da eine klare Position zu finden und dann aus dieser klaren Position heraus auch einzufordern, was man braucht, um gut durch diese Lebensphase durchzukommen, wo man viel leistet. Ja? Und deswegen braucht es eben auch Wertschätzung und Anerkennung für diese Arbeit. Und da ist einfach noch viel Luft nach oben. Aber indem wir anfangen, drüber zu reden und diese Forderungen auch zu formulieren, das ist schon mal ein erster Schritt.
Wenn du so zurückblickst auf die Jobsituation und die Pflegesituation, gibt es da etwas, was du gerne früher getan oder genutzt oder gewusst hättest?
Also sagen wir mal so, ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass ich schneller in so eine Klarheit komme, die ich heute natürlich rückblickend sowieso habe und durch die Erfahrungen, die ich auch gesammelt habe. Aber ich war da schon auch sehr leise. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich da noch lauter gewesen wäre und das, was ich gebraucht hätte, noch stärker eingefordert hätte und gesagt hätte, ich habe da ein Recht drauf. Also das hätte ich, würde ich mir rückblickend für mich wünschen. Aber mei, es ist halt oftmals ein Weg. Ich kann nur jeden dazu ermuntern, ja, genau das zu tun, zu sagen, das ist großartig, was hier geleistet wird und dass man dort eben auch seine Rechte einfordert und sagt, auch beispielsweise ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Pflegeerfahrung ist eine ganz wichtige und tolle Mitarbeitende oder Mitarbeitender, weil die einfach nochmal einen anderen Blick aufs Leben mitbringen und auch das wiederum für Firmen und Firmenkultur ein ganz wichtiges Element sein kann.
Ja, danke dir. Danke, dass wir so ausführlich über das Thema gesprochen haben und du mir und ich hoffe auch den Hörenden ganz viele Impulse und Anregungen mitgegeben hast. Ich nehme mit, dass es tatsächlich irgendwie so ein Rollenkonflikt einfach ist und diese Klarheit, die es braucht, sich über beide Rollen eigentlich bewusst zu werden. Und was mir auch nochmal klar geworden ist, wie wichtig diese Offenheit und Transparenz ist. Dass es natürlich irgendwie schwerfällt, dann im Jobkontext vielleicht davon zu erzählen, ich weiß jetzt nicht, ob ich schnell raus muss in diesem Meeting und es ist zu Hause gerade schwierig und ich bin ein bisschen verloren. Aber nur das gibt ja eigentlich den anderen auch die Möglichkeit zu reagieren oder am besten Fall natürlich zu unterstützen. Mhm. Und die Wichtigkeit der Angehörigenberatung, die durch Studien untermauert ist, aber auch einfach nochmal eine große Ermutigung. Also holt euch Beratung in der Firma, wenn es das gibt. Nutzt sonst einen Pflegestützpunkt oder auch bei Desideria durch Einzelcoachings oder durch Angehörigenseminare tatsächlich sich zu informieren und Wissen anzuschaffen, wie hilfreich das auch ist, um diese Rollen gut auszuüben. Ne? Mhm. Habe ich noch was vergessen oder ist noch irgendwie ein Punkt, wo du sagst, der ist total wichtig.
Ja, es gibt tatsächlich noch einen Punkt. Ich möchte noch ins Rennen werfen, dass ich es in meiner ganzen Pflegesituation immer als total wichtig empfunden habe, weiterzuarbeiten. Weil ich glaube, das kann schon auch ein guter Ausgleich sein. Das ist irgendwie eine gute, demenzfreie Insel, das Arbeiten. Und auch wenn es manchmal anstrengend war, beides unter einen Hut zu bringen, habe ich es immer sehr genossen, auch diesen sozialen Kontext für mich weiter aufrechtzuerhalten. Das war eine Bereicherung und hat mich gestärkt. Also das wollte ich nochmal so hinterher schieben, dass das für mich immer eine gute Erfahrung war, auch mit Kollegen in einem Beruf unterwegs zu sein, den ich liebe. Und dass das für mich sich sehr bewährt hat, beides ja zu vereinen, nach Möglichkeit. Genau.
Ja, danke.
Angebote und News von Desideria.
Zum Abschluss möchte ich euch noch auf ein Angebot von Desideria hinweisen. Desideria ist ja ein Verein, der sich für Angehörige von Menschen mit Demenz einsetzt und da eben ganz verschiedene Angebote hat. Eines davon sind die Angehörigenseminare. Die finden in der Regel online statt, sind kostenfrei und richten sich eben explizit an Angehörige von Menschen mit Demenz. Und besonders auch als Berufstätige lässt sich da ziemlich gut dran teilnehmen, weil die einfach meistens abends stattfinden. Anja, du hast das ja mit ins Leben gerufen und gibst, glaube ich, auch manchmal Seminare. Was genau erwartet denn die Teilnehmenden da?
In den Seminaren besprechen wir in erster Linie ja Dinge rund um die Demenz. Also was ist das für eine Erkrankung? Wie verläuft sie? Wie stelle ich es fest? Was ist wichtig? Was muss ich wissen über die Krankheit? Ich lerne aber auch eben ganz viel im Umgang mit dem Erkrankten. Und zuletzt spielt eben auch die Selbstfürsorge eine große Rolle. Und da geht es eben genau um das, was wir heute ganz groß besprochen haben, auch um diese Rollenklarheit und zu sagen, wo sind meine Grenzen, was kann ich darstellen und was ist mir in diesem Pflegekontext wichtig. Und das wiederum hat gute Auswirkungen auf die Familie den Erkrankten und auch auf mich selber. Mhm. Und deswegen finde ich das auch immer wieder wichtig. Man hat die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, die in derselben Situation stecken. Und man bekommt viele Anregungen und Impulse, wie man bestimmte Situationen, die vielleicht auch manchmal schwierig wirken, gut umgehen kann.
Und für wen ist das gedacht?
Das ist gedacht für alle, die einen Menschen mit Demenz begleiten, also entweder in der Familie, auch in der erweiterten Familie, aber es können theoretisch sogar auch Nachbarn oder gute Freunde an diesen Seminaren teilnehmen, die sich einfach mit der Krankheit beschäftigen wollen und den Möglichkeiten, wie man einen Menschen mit Demenz gut begleitet.
Ich kann mich erinnern, du hast auch schon erzählt, dass da quasi Geschwister dran teilnehmen.
Genau. Genau, also wirklich alle Familienmitglieder, das sind meistens eben auch die Teilnehmer, die am meisten dieses Angebot nutzen. Ich sag nur, also auch theoretisch Zugehörige, wer auch immer das ist, oder Wahlfamilie, das ist ja auch ein schöner Begriff, für die wäre dieser Kurs eben auch offen.
Mhm. Genau. Also es starten regelmäßig neue Seminare bei verschiedenen Coaches von euch. Die Termine, die findet ihr alle in den Shownotes und da könnt ihr euch auch direkt anmelden. Wie gesagt, die sind auch kostenfrei dank einer Finanzierungsmöglichkeit. Und in den Shownotes verlinke ich euch auch noch den nächsten Desideria Impuls Workshop. Der findet am 22. Mai statt und das Thema lautet Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es wird zuerst einen kleinen Vortrag geben und dann geht es eben im Workshop-Format in den Austausch mit anderen Angehörigen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Danke auch nochmal an den Kooperationspartner dieser Folge. Das ist die Landhausküche von Appetito. Der Mahlzeitendienst versorgt euch oder euren Angehörigen täglich mit einer heißen Mittagsmahlzeit. Dazu sind zahlreiche Service wie zum Beispiel ein Schlüsselservice inklusive. Die Landhausküche ist einfach mehr als eine Mahlzeit. Sie schafft Sorgenfreiheit für euch. Mehr Infos und den Rabattcode Desideria10 über 10 Euro für Neukunden findet ihr in den Shownotes. Das war Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Heute mit meinem Gast Anja Kleen. Vielen Dank, dass du da warst, Anja.
Danke, Peggy, dass ich nochmal dabei sein durfte. Und mir hat es auch sehr Spaß gemacht, über das Thema mit dir zu sprechen.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Redaktion Peggy Elfmann. Produktion Till Wallenweber. Leben, Lieben, Pflegen ist ein Angebot von Desideria. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Alle Folgen und Informationen findet ihr in den Shownotes, auf lebenliebenpflegen.de und auf Instagram unter desideria.ev.